im 19. Jahrhundert so in der Mitte und so, da tauchen die Frauen immer noch auf. Ist zwar auch nicht wahnsinnig viel, aber es sind so 1, 2, 3% Frauen dann immer drin. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind sie plötzlich weg, so um 1900, auch kurz vorher schon. Und das ist sicherlich kein Zufall.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und heute geht's um Kunst, um Geschichte und um Frauen, die in beidem viel zu oft übersehen wurden. Mein Gast ist Katrin Dubois. Sie hat am Kunstpalast Düsseldorf die Ausstellung Künstlerinnen kuratiert. Hier geht es um Künstlerinnen, die zwischen 1819 und 1919 in Düsseldorf aktiv waren, in einer Zeit, in der Frauen keinen Zugang zur Akademie hatten und sich ihren Platz in der Kunstwelt mit viel Mut und Durchhaltevermögen erkämpfen mussten. Mit Katrin spreche ich über vergessene Biografien, über Hindernisse und Strategien und darüber, warum so viele dieser Künstlerinnen aus der Kunstgeschichte verschwunden sind, vor allem aber auch, warum es so wichtig ist, sie heute wieder sichtbar zu machen. Wir sprechen darüber, welche Verantwortung Museen heute tragen, ob Künstlerinnen inzwischen wirklich gleichberechtigt sind und was es braucht, damit Sichtbarkeit und Gleichberechtigung in der Kunstwelt selbstverständlich werden. Es ist eine super spannende Folge geworden, die zum Nachdenken anregt und die Lust macht, Kunst mit neuen Augen zu entdecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Die Ausstellung Künstlerin ist übrigens noch bis zum 1. Februar im Kunstpalast zu sehen, also schaut unbedingt vorbei. Es lohnt sich. Hallo Katrin, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hi, schön, dass wir sprechen.
Ja, wie geht's, wie steht's?
Alles prima.
Ja.
Ja, spannende Dinge passieren im Kunstpalast und ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen.
Ja, ich freue mich auch ganz doll, dass du da bist, dass wir heute ein bisschen über Kunstgeschichte sprechen. Das ist bei Echt und Unzensiert noch gar nicht passiert. Von daher lass uns gerne diese Lücke füllen, so wie ihr auch eine Lücke schließt in der Ausstellung. Aber bevor wir über die Ausstellung sprechen, magst du dich zu Beginn vielleicht nochmal ganz kurz selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, klar, gerne. Ich bin Katrin Dubois. Ich arbeite am Kunstpalast in Düsseldorf und leite da die Abteilung Malerei bis 1900. Das heißt, ich bin da so für die alten Gemälde zuständig und kuratiere außerdem Ausstellungen, genau wie die, über die wir heute sprechen.
Ja, wie bist du zu dem Beruf gekommen? Das finde ich irgendwie auch immer eine spannende Frage.
Also mich hat, ich glaube wie viele, ne, mich hat Kunst eigentlich immer interessiert. Auch so als Jugendliche irgendwie bin ich dann irgendwie zu Ausstellungen gefahren und so. Im Rückblick finde ich das irgendwie ziemlich nerdy, aber ja, also das war immer so ein Thema und habe dann eben Kunstgeschichte studiert mit so 1, 2 Umwegen und bin da dabei geblieben und dann eher so auch in das Museumsding so ein bisschen reingerutscht. Das kam dann so irgendwie mit so, ja, ich habe mich so engagiert bei den jungen Kunstfreunden in Köln. Das ist so der junge Freundeskreis vom Wallraf-Richarts-Museum und vom Museum Ludwig. Und das war eine super intensive Zeit, wo einfach, ja, wo man viele Leute kennengelernt hat, viel gemacht hat. Und da ging dann so eins ins andere über. Und ja, jetzt bin ich immer noch im Museum.
Ja, du bist auch schon eine ganze Weile im Kunstpalast am Start, ne? Also wie kann man sich deine Arbeit da genau vorstellen?
Die Arbeit, die ich jetzt mache, weil ich habe auch unterschiedliche Sachen im Kunstpalast schon gemacht, ne? Ja, jetzt gibt es eben einmal die Sammlungsarbeit, wo es ja auch recht vielfältig darum geht, einmal neue Kunst anzukaufen, aber auch sich um die zu kümmern, die da ist, zu sehen, was ausgestellt wird, was restauriert werden muss und, und. Es kommen etliche Anfragen, auch Leihanfragen, ne? Also genau alles, was so mit der Kunst zu tun hat. Und dann gibt es eben Projekte und Ausstellungen, die nochmal so ganz andere Felder aufmachen und wo man ja auch mit anderen Dingen arbeitet als den eigenen zusätzlich. Ja.
Ja, super spannend. Also der Kunstpalast gilt ja auch als der oder mit das wichtigste Museum in Düsseldorf. Was würdest du sagen, was macht den Kunstpalast so besonders?
Ja, ich auch so von, auch ich, also wie gesagt, ich bin schon ziemlich lange da. Ich habe auch mein Volontariat damals im Kunstpalast gemacht. Und was ich auch da schon total toll fand, ist einfach, wie breit auch die Sammlung ist und auch deswegen die Projekte und Ausstellungen, die drumherum passieren. Also wir haben wirklich so antikes Glas und dann so Alltagsdesign, Rasierapparate, all die Tüten, alles Mögliche, aber eben ja auch alte Kunst, zeitgenössische Kunst, ganz aktuelle Sachen, die Sammlung der Kunstakademie, kurfürstliche Sammlung. Also es ist wahnsinnig breit so im Historischen von den Themen, die das abbildet. Und bietet einfach für viele Leute dadurch was. Es ist einfach eine, ja, sehr vielfältige Sammlung.
Und, wenn du so, ja, Mach ruhig weiter, wenn du noch möchtest.
Nee, frag ruhig.
Ja, gibt's denn Projekte aus der Vergangenheit, an die du dich gerne zurückerinnerst? Also wofür, oder die vielleicht auch verbildlichen, wofür der Kunstpalast steht?
Ja, also eben die Projekte sind eben auch sehr vielfältig und auch bewusst sehr vielfältig, weil schon, also das ist eines der großen Ziele natürlich ist, möglichst viele Leute anzusprechen und so möglichst alle, geht natürlich nicht, aber möglichst alle so abzuholen. Und ja, deswegen ist es schwer, auf einen Nenner zu bringen, aber vielleicht so ein, zwei Beispiele, die so auch aus der jüngeren Vergangenheit, wir haben jetzt dieses Jahr das zweite Mal das Palastblühen gemacht in der Sammlung. Da sind Floristinnen aus Düsseldorf eingeladen, so Blumenarrangements zu entwerfen in Auseinandersetzung mit der Kunst. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen was Ungewöhnliches, aber bringt halt einfach nochmal ganz andere Leute dazu, ins Museum zu gehen, die sich dann natürlich nicht nur mit den Blumen, sondern auch mit der Kunst beschäftigen. Das ist vielleicht so, ja, einfach was, das auch total gut funktioniert und sehr schön ist. Dann gibt's aber natürlich auch ganz klassische Ausstellungen, monografische Ausstellungen, manchmal auch so mit so einem Twist. Also meine Töchter erinnern sich immer noch total gerne an Tony Craig, Please Touch, wo man die Skulpturen anfassen konnte, was ja einfach auch nicht so üblich ist und so, ne?
Ja.
Aber auch so, ja, thematische Sachen, die sehr in die Populärkultur manchmal gehen, aber dann auch so inhaltsreiche Sachen wie das, was wir jetzt gerade machen, wo auch Forschung dahinter steckt. Also eben so eine
perfekter
große
Bandbreite. Perfekter Übergang.
Ne? Ja. Ja, super.
Lass uns gerne direkt drüber sprechen. Künstlerin, so heißt die neueste Ausstellung, die du mit betreut hast. Worum geht's da genau? Wie ist die Idee auch aufgekommen?
Ja, die Idee, eine Künstlerinnenausstellung zu machen, ist ja im Moment jetzt nicht so innovativ erstmal. Also es gibt ja da total viel in den letzten Jahren in allen Museen gefühlt. So. Da hätten wir uns jetzt nicht zwingend dranhängen müssen, aber was eben auch auffällig ist, ist, dass hier in Düsseldorf, was ja eine Akademiestadt ist, was auch historisch einfach immer wichtig war für die Kunst, wo eben auch viele Frauen waren und gearbeitet haben, dass es hier noch nie was zu den Frauen gab. Es haben sich immer wieder Leute damit beschäftigt, ne? Also das sind wir natürlich nicht die Ersten, aber es ist eben nie so was Großes draus gemacht worden, was auch sich an ein breites Publikum richtet, wo man diese Dinge mal so richtig in die Tiefe wahrnehmen kann und sich dem annähern kann. Und das, ja, ist einfach eine Lücke, die auch jetzt, auch trotz der anderen Ausstellungen einfach, ja, geschlossen werden muss, ne?
Ja, die Ausstellung richtet den Blick so auf diesen Zeitraum zwischen 1819 und 1919. Warum habt ihr diesen Zeitraum gewählt?
Mit 1819 beginnen auch so ganz viele Auseinandersetzungen mit der sogenannten Düsseldorfer Malerschule, die sich eben mit der Kunst, die so hier passiert ist, über das lange 19. Jahrhundert beschäftigt. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Akademie hier von Preußen neu gegründet wurde, also und da halt dann auch so ein Auftrieb in den Künsten war. Und genau den Zeitpunkt haben wir uns deswegen genommen. Es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass am Anfang noch Künstlerinnen an der Akademie auch zugelassen waren und das erst ein bisschen später einsetzte, dass sie so klar ausgeschlossen waren. Und das ist eigentlich der Zeitraum, der uns mehr interessiert. Also der Zeitraum, in dem Frauen an der Akademie eben nicht studieren konnten, trotzdem aber hier aktiv waren. Und 1919 ist nicht nur für Düsseldorf immer so, dass schlaglichtartige Datum, an dem die Kunstakademien sich öffneten. In Düsseldorf hat das trotzdem auch noch mal länger gedauert dann. Mhm. Aber das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen ungefähr. So ein ganzes Jahrhundert eben auch, ne?
Ja, was ich krass finde auch, wenn ich habe dieses, weiß ich nicht, Exposé zu der Ausstellung gelesen. Und da stand drin, dass 5 Jahre Grundlagenforschung betrieben wurde. Das finde ich krass. Ich glaube, viele haben gar nicht so auf dem Schirm, wie viel Vorarbeit in so einer Ausstellung stecken kann. Wie kann man sich den Prozess genau vorstellen?
Ja, das war nicht immer in der gleichen Intensität auch, aber ja, wir haben irgendwie 2021 eben damit angefangen mit dem Thema. Am Anfang habe da ich erstmal mehr oder weniger alleine dran gearbeitet. Dann kam Nina Köppert dazu als Forschungsvolontärin. Das ist so ein landesgefördertes Projekt. Das hat natürlich mega geholfen. Die hat ganz viel Grundlagenforschung und so auch beigetragen zum ganzen Projekt. Hm. Ist auch immer noch beim Projekt dabei. Und wir haben uns so viele verschiedene Dinge vorgenommen. Einmal wollten wir am Anfang so in die Breite gucken und gucken, wer war denn da überhaupt? Auf was kommen wir denn? Also wir hatten schon eine Liste, eben, ich sagte ja, es haben sich auch andere schon damit beschäftigt, von so je nachdem, so zwischen 160 und 200 Künstlerinnen waren da schon irgendwie so namentlich schon mal irgendwo gestanden. Und dann haben wir eben geguckt, auf wie viel kommen wir so. Und jetzt sind wir bei so ungefähr 500 gelandet, was ja schon irgendwie auch eine beachtliche Zahl ist. Es hat sich also immer mehr so rausgestellt, hey, die waren mega präsent. Das zeigt sich auch in den Ausstellungen, die in der Zeit so in Galerien irgendwie gezeigt wurden und so. Also das war so das eine, zu gucken, ja, quantitativ, wie viel war da. Und dann haben wir natürlich, weil klar war, das wird ja am Ende eine Ausstellung auch, geguckt, ja, mit wem beschäftigen wir uns denn jetzt mehr? Von wem sind vor allem auch halt Kunstwerke überhaupt greifbar? Was ist da überhaupt ausstellbar? Welche Frau ist überhaupt, ja, präsentierbar mit mehr als nur so einem Schnipsel so, ne? Wo kann man was erzählen und zeigen? Und das war eben das, dass wir da mehr in die Tiefe gegangen sind, auch mit einzelnen Biografien. Und dann haben wir uns eben den Kontext angeguckt, ne? Also was waren so die Ausbildungsbedingungen, Lebensbedingungen? Wie war das mit Ausstellungen? Wie präsent konnten sie sein oder eben auch nicht? So ist das Ganze drumherum, sich anzuschauen.
Ja, super spannend. Ich finde auch krass, dass manche Werke zum ersten Mal seit dem 19. Jahrhundert ausgestellt werden. Wie kommt man denn an so vergessene Kunstwerke überhaupt ran?
Ja, verschiedene. Also wir hatten eben ja auch ein bisschen Zeit. Das ist ja auch ungewöhnlich, dass man so lange Zeit hat für eine Ausstellung. Eher, ne?
Ja.
Wir haben auch einen Aufruf gemacht, der über die Presse lief, wo wir so eher so im lokalen Raum dann irgendwie auch etliche Zuschriften bekommen haben, Leute noch Sachen zu Hause hatten oder eine Künstlerin kannten, was super spannend war, sich dann nicht unbedingt immer gematcht hat mit so der Auswahl, die wir dann schon entwickelt hatten, aber es wird auch ein Werk aus diesem Aufruf dann am Ende in der Ausstellung sein, das unbekannt ist. Wir sind in viele kleinere Museen, in Archive gegangen, Nachlässe, soweit es sowas gibt, und haben da durchgeforstet. Wir sind aber auch viel über Auktionshäuser gegangen, haben die angeschrieben, ne? Weil eben Werke von Künstlerinnen dann eher auch da mal auftauchen und dann oft nicht in den Riesensammlungen landen, sondern eher eben auch so in Privathäusern, Leute, die so immer wieder mal vielleicht was kaufen, aber eben eher weniger auch mit Ausstellungen zu tun haben, ne? Und das sind auch so spannende Begegnungen, wo dann auch die Besitzerinnen, Besitzer ganz begeistert sind, sich auch selbst mit diesen Frauen dann zu beschäftigen. Also es waren ganz tolle Begegnungen auch, die es daraus entstanden sind.
Ich will manchmal gar nicht wissen, wie viele Leute Kunst zu Hause hängen haben, weil sie es irgendwie vererbt bekommen haben über mehrere Generationen und gar nicht wissen, was sie da hängen haben. Ne? Also irgendwie schon faszinierend, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, die Ausstellung konzentriert sich vor allem auf Düsseldorf. Und das liegt daran, dass vor allem viele Künstlerinnen dort im 19. Jahrhundert tätig waren. Warum war Düsseldorf so wichtig?
Also es gab eben die Akademie hier, die hatte so ab den späten 1820er Jahren ziemlich guten Ruf. Es waren dann mehrere namhafte und sehr erfolgreiche Professoren hier und das hat sich natürlich so rumgesprochen. Und dadurch kamen eben auch von außerhalb, auch international Studierende hierher. Die Männer studierten dann meistens an der Akademie, manche auch privat. Und die Frauen kamen dann natürlich auch. Das hatte nicht nur dann mit der Akademie zu tun, das war natürlich wichtig, aber mit diesem Erfolg der Akademie und dem, was hier passierte, auch mit verschiedenen Einzelpersonen verbunden, hat sich hier auch einfach noch mehr gebildet. Da wurde ein Kunstverein gebildet, der eben auch so Verkaufsmöglichkeiten geschaffen hat. Künstlervereine, die auch so soziale Absicherung boten, Gesellschaft boten, so Netzwerke bildeten sich, Galerien siedelten sich an und so. Also es war einfach so ein Place to be, ne? Also wo man eben auch ein bisschen was machen konnte. Und dadurch ist da so eine ganze Entwicklung eigentlich in Gang gekommen, auch für die Frauen.
Ja.
Obwohl sie nicht an die Akademie konnten. Ja.
Ja. Über die Strategien und Herausforderungen von Künstlerinnen in dieser Zeit sprechen wir gleich noch. Ich würde noch auf eine andere Frage gerne eingehen. Und zwar finde ich diesen Rückschritt, der passiert ist, so krass. Weil im 18. Jahrhundert gab es durchaus sehr erfolgreiche Malerinnen, die auch, weiß ich nicht, an renommierten Orten praktiziert haben. Und dann im 19. Jahrhundert kam auf einmal gefühlt dieser Shutdown. Und also ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Hast du dafür eine Erklärung?
Ja, es ist relativ komplex. Also wir können da vielleicht so ein paar einzelne Punkte irgendwie so, ne? Das war, also was du ansprichst, war auch so ein bisschen eine andere Situation. Da waren die Höfe für die Kunst noch deutlich einflussreicher. Hier in Düsseldorf gab es einen Kurfürsten und die hatten dann Hofmaler, aber manchmal auch Hofmalerinnen, die sie beschäftigt haben. Und das waren Die haben dann irgendwie einen gewissen Status gehabt. Das ist richtig. Das war auch nicht die gigantische Menge, aber die hatten einen anderen Stand. Da gab es dann zum Beispiel auch Katharina Treu, die Hofmalerin war hier in Düsseldorf, die an der Kurfürstlichen Akademie, die es damals hier gab, auch Professorin wurde, 1776. Also eben, da war diese institutionellen Hürden waren da einfach nicht so hoch gesteckt worden. Zum Glück. Und dann hat es, also weil wir gerade bei Treu sind, das finde ich immer wieder auch so bezeichnend, bis die nächste Malereiprofessorin kam, es gab noch andere, aber das ist ja so das Prestige-Ding, ne? Hat es dann 200 Jahre gedauert, bis die nächste Malereiprofessorin in Düsseldorf kam. Also da ist ein riesen Lücke dann dazwischen gewesen. Im 19. Jahrhundert waren ja dann die Höfe, nahmen in der Bedeutung ab, das Bürgertum wurde stärker und da haben sich dann auch so Sphären einfach auch stärker ausgetrennt. Da war dann der öffentliche Raum mit dem Mann besetzt, das Haus mit der Frau. Also da gab es so generell so diesen Backlash, ja, der sich einfach auch darauf ausgewirkt hat. Und Institutionen bildeten sich eben auch anders aus. Und dann hat man die Akademien eher geschlossen, während vorher auch so aufklärerische Ideen vielleicht noch mehr mitgeschwungen sind. Also ich hatte ja gesagt, auch in Düsseldorf waren anfangs Frauen durchaus noch akzeptiert, auch an der Akademie.
Ja. Wie war denn dann diese Zeit, wo sie dann auf einmal nicht mehr akzeptiert waren? Wie sind angehende Malerinnen damit umgegangen? Also wie sahen die Ausbildungsmöglichkeiten aus?
Also die meisten haben Privatunterricht genommen, was natürlich auch gleich so eine soziale Frage war, denn der war teuer, deutlich teurer als der Unterricht an der Akademie. Und man brauchte natürlich auch zu dem Unterricht dann auch noch Modelle und eigentlich musste man reisen und die Materialien und so. Also das war nicht für alle möglich.
Ja.
Privatunterricht war so das Üblichste. Wenn Frauen in Künstlerfamilien geboren wurden, dann war das natürlich irgendwie eine ganz andere Startbedingung, ne? Wenn der Vater Künstler war, Brüder und so weiter, das gab es auch. Und im Laufe des Jahrhunderts gab es dann auch andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel gab es die Zeichenlehrerausbildung, die hier auch schon ab den 1860er Jahren abgenommen wurde, wobei eigentliche Ausbildung dazu erst später kam. Und nach gab es auch, nicht hier in Düsseldorf, dazu kommen wir bestimmt auch noch mal, in anderen Orten, so Damenmalschulen oder wie die dann auch immer hießen, in München, in Berlin, die oft aus Vereinen entstanden sind und die dann mehr so institutionelle Ausbildung ermöglicht haben, eben auch mit so einem Curriculum. Weil in so einem Privatunterricht, klar, je nachdem, manche Lehrer haben das sicherlich mehr und manche weniger gemacht, hast du ja nicht so Standards. Du hast keine klaren Klassengrößen, da sind vielleicht nur eine andere Schülerin dann mit dir und der Lehrer kommt mal oder auch nicht und so. Also das hat dann mehr Struktur gegeben. Und irgendwann haben sich auch die Kunstgewerbeschulen dann geöffnet. Das war auch früher als die Akademien. Auch hier in Düsseldorf war das ein Stück früher. Also da gab es dann so Alternativen, die gehen konnten. Aber Privatunterricht war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, eben bis die Akademien sich öffneten, eigentlich noch so der Weg auch, ne?
Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie strategisch auch Künstlerinnen zu dieser Zeit handeln mussten. Manche haben sich tatsächlich auch aktiv gegen eine Ehe entschieden, weil sie halt gesagt haben, dadurch kann ich freier sein, ne?
Ja, es ist zumindest sehr auffallend, wenn man sich so die Biografien anschaut der Künstlerinnen, die eben auch so sichtbarer waren. Ich habe mir das mal angeguckt für unsere Auswahl. Das ist natürlich null repräsentativ, ne? Also so. Aber wir zeigen 31 Künstlerinnen und davon rund die Hälfte ist unverheiratet geblieben, was für die Zeit ja also eher ungewöhnlich ist, weil Ehe eher die Regel war. Ja, es gibt auch so Fälle. Eine Künstlerin zeigen wir in der Ausstellung, die das so, wo es Quellen gibt, die das so ganz klar thematisieren. Die Künstlerin, die ich meine, heißt Adeline Jäger, ist ansonsten nicht so wirklich bekannt. Die wurde von ihrer Familie gedrängt zu heiraten, hat dann eine Verlobung aufgelöst. Später hat sie dann geheiratet und der Mann hat ihr zur Hochzeit eigentlich so ganz, ganz schön so ein Libretto geschrieben und das hieß dann irgendwie an Adeline Häuser hieß sie damals, als sie die Malerateliers mit dem Brautgemach vertauschte. Und sie selbst hat in dem Jahr ein Porträt von sich gemalt, unter das sie geschrieben hat, Adieu la Peinture, also leb wohl Malerei. Und also sie hat Abschied genommen mit der Hochzeit von der Malerei und als im Rückblick in ihren Lebenserinnerungen hat sie das auch so ganz explizit geäußert, dass sie das bereut. hat, geheiratet zu haben, weil das eben für eine Malerin, für ihre Ambitionen eigentlich nicht das Richtige war.
Hm. Es gab ein paar Glückliche, die waren dann mit einem Maler verheiratet. Das war dann ja, eine Win-Win-Situation.
Also das darf man nicht, ne, über einen Kamm scheren, ne? Überhaupt
aber
nicht.
Voll. Ja. Ja. Welche Rolle haben denn Netzwerke und Selbstvermarktung gespielt? Das hast du vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber es war natürlich auch essentiell, ne?
Klar, ist es natürlich auch für alle, ne, Künstlerinnen und Künstler, dass man da irgendwie so seinen Platz finden muss. Für Künstlerinnen vielleicht noch einen Tacken mehr, weil sie einfach nicht so selbstverständlich überall bedacht wurden. Ja, also da zählt sicherlich viel dazu, eben so eine Entscheidung, wie man sein Leben gestaltet, wo man hingeht, wo man hinzieht, wo man die besten Möglichkeiten hat. Das gehört ja auch schon dazu, welchen Lehrer wählt man. Also jeder Schritt ist ja letztlich auch eine Strategie dann auf so einem Weg. Es gibt so Künstlerinnen, wo diese Strategien sehr viel deutlicher werden. Eine Künstlerin, die wir ziemlich groß zeigen, weil sie im 19. Jahrhundert auch wirklich super bekannt war und heute, wie viele, kaum noch einen Begriff ist, die heißt Elisabeth Jerichau-Baumann. Die war so eine, die ganz klar Strategien nutzte und die so eine ganz klare Geschäftsfrau einfach auch war. Die hat zum Beispiel sich sicherlich auch bewusst irgendwie ganz international aufgestellt. Die ist direkt nach Düsseldorf, ist sie erstmal nach Italien. Das war so der Ort, wo man sein musste. Hat da irgendwie auch motivisch sich irgendwie weiterentwickelt. Dann ist sie in Dänemark gelandet, weil ihr Mann Däne war. Aber als sie gemerkt hat, dass sie dort nicht so richtig ankam mit ihren Motiven, das war auch was Politisches, weil man sie als Deutsche da auch nicht so akzeptierte, hat sie dann die Kunstmärkte einfach eher in Deutschland versucht wieder zu besetzen und auch in anderen Orten. Sie ist relativ häufig nach London gefahren, wo für Frauen einfach auch nochmal andere Möglichkeiten auf dem Kunstmarkt waren und hat sich da auch motivisch angepasst. Da waren ganz andere Motive gefragt als woanders. Und wenn man so sich anschaut, was sie so alles gemacht hat, sieht man das, dass sie ganz stark variiert, ihre Motive, ihre Malweise und sich da eben ja den Möglichkeiten angepasst hat. Solche Dinge. Aber sie hat auch, das vielleicht noch als Letztes, weil ich das auch so beeindruckend fand, zu sehen in den Archiven, sie hat auch unfassbar viel geschrieben. Also sie hat sich immer super aktiv überall hingewendet. Sie sprach mehrere Sprachen auch und hat ihre Kunst versucht, auch irgendwie in Ausstellungen unterzubringen und sich immer darum gekümmert, dass die weiß Gott wohin geschickt wurden und eben auch irgendwie bedacht zu werden von Kritikern und so. Also es war schon eine sehr aktive Arbeit, die sicherlich sehr zeitaufwendig war. Und die Künstlerin hatte 9 Kinder bekommen. Also die war gleichzeitig auch noch einfach Mutter und ja, hatte eine Familie.
Ja, verrückt, ey, was da irgendwie noch on top kam, klar. Was ich auch spannend finde, Frauen wurden eher für die angewandte Kunst anerkannt oder gesehen und Männer eher die freie Kunst. Kannst du mal den Unterschied erklären?
Anerkannt, ja, wahrscheinlich auch.
Oder eher zugetraut.
Vor allem wurde es ihnen aber mehr zugetraut. Da hat man ihnen auch leichter die Türen geöffnet. Also freie Kunst, damit ist ja gemeint Malerei, Skulptur und solche Sachen, ne? Also die Dinge, wo man vermeintlich mehr auch geistige Fähigkeiten braucht, um was zu entwickeln. Das steckt ja so ein bisschen dahinter. Und das, bei manchen war damit auch körperliche Kraft vielleicht gerade bei der Skulptur irgendwie gemeint, aber eben auch so die Genialität, die dahinter steht. Also das ist ja dieser Genie-Gedanke.
Und das wurde eher Männern zugetraut, ich kann
nicht
mehr.
Genau, das war eben der männliche Bereich eher. Und Frauen hat man eher dann, das hatten wir ja vorhin auch schon so angeschnitten, so in diese häusliche Sphäre so, dort eher so gesehen. Und daher auch alles, was in dieser häuslichen Sphäre so vorstellbar war. Also was die Malerei angeht, dann eher so Dinge, die auch im Haus vielleicht eher möglich sind, Stillleben zu malen, Aquarelle zu malen, vielleicht mal ein Porträt, solche Sachen. Und dann natürlich alles, was so der Verschönerung des Hauses und so das Ganze betrifft. Und dann natürlich so Techniken wie Batik, Sticken, Porzellanmalerei vielleicht, solche Sachen. Das ist so das, was man dann so assoziiert hat. Und die Kunstgewerbeschulen sind eben dann auch früher geöffnet worden für die Frauen, als die Akademien. Und das hat gleichzeitig natürlich auch dieses Bild so noch mehr festgesetzt. Dadurch gab es natürlich auch mehr Frauen, die dann dort waren und diese Dinge gemacht haben. Also hat sich institutionell eigentlich nochmal verstärkt.
Ja. Eine Sache, die ich auch spannend fand, war, während in Berlin und München schon im 19. Jahrhundert Frauen in eigene Kunstschulen aufgenommen wurden, dauerte es in Düsseldorf, wie du schon gesagt hast, bis 1919, wenn nicht sogar noch ein bisschen später. Warum war Düsseldorf so spät dran?
Also einmal ist Düsseldorf natürlich nicht Berlin und München. Also es ist in vielerlei Hinsicht, ja. Aber eben auch so von der Größe her. Düsseldorf hatte, ich glaube, erst so in den 1880er Jahren so die 100.000 Einwohnermarke überschritten. Also war einfach relativ klein und dafür hatte diese Akademie hier eine relativ hohe Bedeutung. Man hat sich da auch so, man war da stolz drauf. Also es war so eine, war diese Kunststadt, wo diese ganzen Maler waren, diese namhaften und so. Mhm. Und ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt. Die Maler hatten hier einfach ein hohes Standing und auch mitzureden. Und die haben natürlich auch profitiert davon, dass diese Frauen kamen und Privatunterricht nahmen, ganz finanziell. Also es war deren Einkommen ja auch für viele, ne? Gerade wenn die keine Professur hatten oder so. Und das zeigte sich dann auch, als dann mal in der Stadt das eingebracht wurde, dass man doch so ähnlich wie an anderen Orten so eine Damenmalschule gründen konnte. Das war 1898 dann hier. Da hat sich dann direkt auch so Widerstand geregt und es gab so eine Unterschriftenaktion sozusagen, wo so 40 Maler sich dann dagegen ausgesprochen haben. Und es ist auch dann wirklich nicht zustande gekommen. Das hat dann wirklich das Engagement der Frauen auch gebraucht. Es gab dann alle möglichen Petitionen und so, bis das wieder ins Rollen kam und so. Aber erstmal hatten viele da eben nicht so ein großes Interesse dran. Interessanterweise war das auch der Verkehrsverein, das wäre heute so wahrscheinlich das Stadtmarketing, die diesen Vorschlag eingebracht hatten. Die fanden, das würde der Stadt gut anstehen und ein gutes Image für die Stadt eigentlich kreieren und wenn man da auch in diese Richtung mitmachen würde, ne?
Ja, spannend. Es gab damals super viele professionelle Künstlerinnen. Wie erklärst du dir, dass die mit der Zeit immer mehr vergessen wurden? Also kann man da von aktivem Vergessen sprechen, dass das heute irgendwie gar nicht mehr so überliefert wurde?
Ja, also das ist natürlich eine Frage, der wir uns auch so zugewandt haben und die ja total wichtig ist, auch um zu verstehen, was ist denn da passiert, was ist da schiefgegangen letztlich? Und wenn man sich, wir haben uns halt für Düsseldorf das mal angeschaut in so Überblicksdarstellungen, wo es dann um die Düsseldorfer Kunst geht und so. Und im 19. Jahrhundert, so in der Mitte und so, da tauchen die Frauen immer noch auf. Ist zwar auch nicht wahnsinnig viel, aber es sind so 1, 2, 3% Frauen dann immer drin. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind sie plötzlich weg, so um 1900, auch kurz vorher schon. Und das ist eben ja auch sicherlich kein Zufall. Ich finde es auch auffallend, dass es auch so ein bisschen der Moment ist, wo die Frauen, über die man da spricht, also des 19. Jahrhunderts, wo die dann alt sind, zum Teil auch schon verstorben sind. Also solange sie das zeitgenössische Kunst ist, das gelebte sozusagen, die gelebte Kunstgeschichte, da sind sie dann noch drin. Aber sobald es historisch wird und man da Kunstgeschichte schreibt, werden sie dann rausgelassen. Und das zieht sich auch weiter ins im 20. Jahrhundert. Unser Museum hier, da wurde zwar schon früher gesammelt, aber wurde 1913 gegründet und da war es nicht anders. Da hat man dann schon auch einzelne Sachen eher dann aktueller Kunst gekauft, aber mit dem 19. Jahrhundert hat man sich überhaupt nicht beschäftigt. Also ja, kann man schon so sagen, überhaupt nicht. Es hat keinen interessiert. Und die wenigen Dinge, die da in der Sammlung waren, das war dann eher Zufall. Das waren dann vielleicht so Schenkungen und es gibt eine Dauerleihgabe der Kunstakademie und so. Und da man auch nicht gesammelt hat und vorher nicht gesammelt hat, die Dinge nicht in den Museen waren, war da auch erstmal wenig, woran man dann hätte wieder anknüpfen können. Also was ist denn da von diesen Künstlerinnen, was einen dann dazu anregt, mehr daraus zu machen, mehr erfahren zu wollen und so. Also es hat so eine ganze Kettenreaktion sicherlich dann auch ausgelöst.
Also kann man schon sagen, dass diese Ausstellung jetzt auch so ein bisschen die Auseinandersetzung des Kunstpalastes ist, auch mit der eigenen Sammlungsgeschichte?
Klar, also am Anfang steht eben ganz klar die Feststellung, krass, wir haben so wenig aus dieser Zeit. Kann ja gar nicht sein, dass das wirklich das Bild ist, der Kunstszene der Zeit, also dieses, ich sagte ja, es waren 500 Frauen mindestens aktiv hier in diesem Zeitraum und eben zu sehen, was bildet unsere Sammlung eigentlich da nicht ab. Natürlich sind wir da irgendwie total aktiv, auch dieses anzukaufen und neue Kunst zu finden, aufzunehmen, aber ja, da ist auch eben noch ein langer Weg, den man da gehen muss.
Und dieses Ungleichgewicht, was es gibt, kann man wahrscheinlich auch nie 100% ausgleichen, oder?
Nee, also vieles ist verschollen, vieles wurde eben auch nicht so bewahrt wie bei den namhaften Männern. Ne? Klar tauchen Dinge auf dem Kunstmarkt auf und da gucken wir immer sehr aktiv auch, Aber es gibt erstens wenig und dann gibt es einzelne so Ausreißer, Künstlerinnen, die vielleicht namhafter sind, dann sind die Dinge vielleicht auch zu teuer, andere sind wieder super schlecht erhalten oder so. Also es gibt einfach dann so viele Kriterien, dass man dann gar nicht, wir können jetzt nicht hunderte von Werken jedes Jahr ankaufen, das würde gar nicht gehen.
Ja, ja, voll. Hm. Was würdest du denn KritikerInnen sagen, die sagen, warum braucht es jetzt unbedingt eine Ausstellung über Frauen? Können die nicht einfach in den normalen Kanon übernommen werden? Warum müssen die immer so extra dargestellt werden?
Ja, verstehe ich voll. Also das ist ja so eine Frage, die gibt's schon seit Jahrzehnten, immer wenn es um Frauenausstellungen geht, und die ist auch total berechtigt. Ich würde da antworten, klar, wir müssen an den Punkt kommen, das ist genau das Ziel, aber wir sind eben nicht da. Das Ziel ist ja, wobei das Ziel wäre noch nicht mal für mich so sehr, dass die Frau, also sorry, nochmal von vorne, wäre natürlich auch, dass die Frauen selbstverständlich in all diesen Büchern und Ausstellungen und so weiter gleichberechtigt auftauchen, aber sie sollen eben auch in den Köpfen ankommen. Und dafür muss man immer wieder mit diesem Thema, denke ich, kommen. Also da reicht es nicht, wenn man dann ein, zwei Namen immer kennt, sondern da muss man immer wieder auch neu sich damit beschäftigen und eben diese Breite irgendwie auch aufzeigen.
Ja, und das ist ja vielleicht auch ein Missstand, der bis heute anhält, Fragezeichen. Also wie blickst du auf die aktuelle Kunstwelt? Sind Künstlerinnen mittlerweile gleichberechtigt oder hinken die immer noch so ein bisschen zurück?
Ja, also gleichberechtigt, da ist auch da immer noch einiges zu tun. Das zeigen ja auch die Zahlen, die immer wieder mal erhoben werden, was auch Gender Pay Gap im Kunstbereich angeht. Um die 28% sind da die letzten Zahlen, glaube ich, gewesen. Wenn man sich anschaut, wie Frauen in monografischen Ausstellungen und so weiter vertreten sind, also Gender Show Gap nennt man das ja, solche Dinge oder auch diese Rankings, die es immer gibt von so den an wichtigsten Künstlern, da sind dann, sagen wir mal, 30% Künstlerinnen maximal. Also da ist einfach noch total viel Luft nach oben.
Was muss sich denn ändern, damit sich das ändert?
Ja, es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema eigentlich. Und das betrifft ja nicht nur Frauen und nicht nur Künstlerinnen, sondern generell alle, die eben nicht so in diese Normbereich fallen, die an den Rändern stehen, eben um sozusagen alle Nicht-Cis-Männer, würde ich sagen, ne? Die sich da erst etablieren müssen. Und Chancengleichheit, um es vielleicht unter dem Begriff zu fassen, dem müssen wir uns einfach als Gesellschaft widmen. Da ist in so vielen Bereichen so viel zu tun und da muss man an so vielen Ecken und Enden eigentlich anfangen.
Ja, du meintest im Vorgespräch auch was von Stipendien, dass da auch irgendwie so ein bisschen mal breiter gedacht werden könnte, dass das oft eher...
Wird es auch schon, ne? Also es gibt ja da mehr Stipendien auch oder immer mehr, wo auch eben Kinder und Familien mitgedacht werden. Das ist ja so ein Thema für es sind dann doch meistens die Frauen, ne? Wie man das vereinbaren kann. Da gibt es schon auch, Maßnahmen und so, aber allein mit denen wird sich das Thema natürlich auch nicht lösen.
Was muss denn ein Museum haben, um immer noch relevant zu bleiben?
Generell ein Museum, ja. Das darf nicht stehen bleiben, denke ich. So das traditionelle Bild vom Museum oder so das alte Bild vom Museum ist ja so, das Museum macht so auch den Kanon, so die Kunstgeschichte und kriegt man wahrscheinlich auch nicht ganz raus, aber wenn man das nicht immer hinterfragt und sich als Institution nicht auch immer fragt, was zeigen wir denn eigentlich da? Was für ein Bild vermitteln wir da von Geschichte oder von verschiedenen Themen? Dann kann das nicht funktionieren, ne? Also da immer wieder auch zu reagieren und an der Zeit zu bleiben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und eben mitzudenken, für wen man das macht. Und welche Themen irgendwie da vielleicht auch dann eine Relevanz haben.
Ja, ich finde auch so ein Aha-Moment vielleicht zu kreieren, ne? Irgendwie eine Einordnung zu bringen, wie jetzt zum Beispiel mit dieser Ausstellung Künstlerinnen. Wenn du an die Ausstellung denkst, was war für dich so der größte Aha-Moment?
Ja, vielleicht schon das, was ich schon erzählt habe, ja, ne? So dieser Prozess dahin zu sehen, wie viele Frauen da einfach waren und wie die so da waren. Und das ist ja was, was irgendwie eigentlich schon auch klar ist, aber was man dann nochmal so mehr verinnerlicht, wie sehr die Geschichte im Sinne von dem, was da passiert ist, was da alles nebeneinander, übereinander, gleichzeitig passierte und dem Bild, was wir heute davon haben und vermitteln, wie stark das doch abweicht und wie viel da, ja, viel das immer eine Deutung sein muss und aber eben auch ist, und dass man da ganz viel entdecken kann, wenn man ein bisschen, ja, diese Detektivarbeit auch macht und sich darauf einlässt.
Ja, voll. Was passiert denn nach der Ausstellung? Werden die Werke dauerhaft bleiben? Vielleicht kannst du da so einen Ausblick geben.
Ja, die Leihgaben leider nicht. Die müssen wir wieder zurückgeben. Aber ich sagte ja schon, dass wir auch ziemlich viel in den letzten Jahren angekauft haben. Natürlich bleiben die Dinge und die sollen auch gezeigt werden. Also das Thema Künstlerinnen ist hier auch nicht nur eins für diese Ausstellung, sondern das hat auch nicht damit angefangen, sondern in der gesamten Sammlung ist diese Frage ein Thema und wird geguckt, irgendwie, welche Künstlerin haben wir in der Sammlung, welche können wir ergänzen und diese auch zu zeigen. Also das ist grundsätzlich, ja, ist grundsätzlich so, kann ich guten Gewissens sagen. Und was die Ausstellung angeht, da bin ich schon auch echt gespannt, so aus der Erfahrung, wie sich Leute so an uns wenden, auch gerade mit so diesen lokalen Themen, würde ich hoffen, dass es da doch auch echt noch Rückmeldungen gibt, einfach durch die Ausstellung und dass dieses Thema dadurch auch nicht stehen bleibt, sondern sich da immer mehr noch auch finden lässt. Wir haben auch vorher schon so eine Dokumentation über Künstlerinnen und Künstler gehabt, wo wir so Sachen gesammelt haben. Und das haben wir für die Künstlerinnen jetzt natürlich umso mehr gemacht. Und ich glaube, da kommt einfach noch total viel dazu, was dann auch wieder für andere Projekte hilfreich sein kann und wo sich mehr draus ergibt.
Das klingt richtig, richtig cool. Ich bin froh, auch, dass ihr mir jetzt irgendwie auch so ein bisschen geläufiger seid, weil ich war vorher auch so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen Kulturbanause vielleicht auch, ich gib's echt zu. Aber ich habe richtig Bock, jetzt ins Museum zu gehen. Ich danke dir dafür und ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen, ein bisschen über die Kunstgeschichte. Es war super spannend.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war echt schön.
Ja, für alle, die sich jetzt vielleicht die Frage stellen, oh, ich hätte irgendwie Bock auf die Ausstellung, wie lange kann man da denn noch hingehen?
Bis zum 1. Februar.
Okay.
Bisschen Zeit ist noch.
Genau. Ein bisschen Zeit habt ihr noch, aber geht hin. Ich werde auf jeden Fall auch vorbeischauen und mir das angucken vor Ort. Ich freue mich sehr. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.